Sie hören Radio Prag International, die Auslandssendungen des Tschechischen Rundfunks.
Hallo und willkommen zur heutigen Sendung. Am Mikrofon begrüße Martina Schneiberg-Wa. Diesmal haben wir für Sie die folgenden Themen vorbereitet. Die Zahl der Eisenbahnposten, an denen die Schranke noch manuell geöffnet und geschlossen werden, ist während der Jahre bedeutend gesunken. Wir besuchen jedoch einen der Posten. Der westböhmische Kurort Karlsbad hat schon immer viele Persönlichkeiten aus der ganzen Welt angelockt. Wir begeben uns anschließend auf ihren Spuren. Wir beginnen mit dem Schauplatz. In Tschechien gibt es noch 4 Eisenbahnposten, an denen Schrankenwärter manuell die Schranken öffnen und schließen. Einer davon befindet sich in Žim in Nordböhmen. Ferdinand Hauser hat vorbeigeschaut.
Schauplatz.
Ivana ist Eisenbahnerin mit Herz und Seele. Sie wurde sogar auf einem Bahnhof geboren. Ihr Vater war Stationsvorsteher, ihre Mutter verkaufte an der Kasse Fahrscheine. Ivana selbst ist Schrankenwärterin und ihr Arbeitsort ist der Bahnhof von Žim, einer kleinen Gemeinde mit 241 Einwohnern in der Nähe von Ústí nad Labem.
Už jsem v důchodu 4 roky, ale po půl roce tady.
Ich bin eigentlich schon seit 4 Jahren im Ruhestand, aber dann wurde hier eine Mitarbeiterin krank. Ich war vorher 45 Jahre lang Fahrdienstleiterin. Nun mache ich hier als Schrankenwärterin ein paar Schichten, damit ich die Eisenbahn nicht so sehr vermisse und das Gefühl habe, gebraucht zu werden.
Ivana ist dabei eine der letzten Schrankenwärterinnen in Tschechien. Nella Eberl-Fribova ist die Sprecherin der Eisenbahnverwaltung und sagt gegenüber Radio Prag International:
Schrankenwärter gibt es derzeit noch an 4 Standorten in Tschechien. Konkret handelt es sich um Pertoltice pod Ralskem, Velký Valtinov, Chotěvice und Žim. An diesen Posten arbeiten derzeit insgesamt 15 Menschen.
Wie Eberl-Fribova ausführt, gibt es in Tschechien insgesamt um die 7500 Bahnübergänge. Die manuellen Schranken würden weniger, da die Bahnsicherungsanlagen und Strecken modernisiert werden, sagt sie. Was man am Bahnhof von Žim heraushören kann, oft sind es Meinungsunterschiede mit Grundstückseigentümern, wegen derer an den verbleibenden Standorten bisher keine automatischen Schranken gebaut wurden. Eberl-Fribova betont aber, dass es mechanische Schranken in gewisser Form definitiv auch in Zukunft weitergeben werde.
Diese Form der Sicherung eignet sich vor allem für Orte, an denen nur ein paar Mal im Jahr die Schranken geöffnet werden müssen, etwa wegen des Abtransports von Holz. Von solchen Übergängen an Feldwegen gibt es in Tschechien ungefähr 200. Bei den sonstigen mechanischen Schranken, die regelmäßig bedient werden, ist zumeist eine Modernisierung und der Einbau automatischer Systeme geplant.
Doch was soll dann aus den Schrankenwärtern werden? Man biete ihnen eine Weiterqualifizierung und eine andere Position an. Sie würden keinesfalls einfach so entlassen, beteuert Eberl-Fribova. Zurück zu Ivana an den Bahnhof von Žim. Das Festnetztelefon ist im Grunde das modernste Gerät, das sie für ihren Job als Schrankenwärterin braucht. Zugleich ist es vielleicht ihr wichtigstes Arbeitsgerät.
Žim.
Über den Fernsprecher wird ihr mitgeteilt, wenn im Bahnhof von Radečín oder Upožiní ein Zug in Richtung Žim losfährt und die Eisenbahnerin muss die entsprechende Anweisung genauestens wiederholen.
Vlak 16.10 odjede zastávky Radečín ve 12.35, rozumíš, Žim?
Handelt es sich um einen Zug aus Richtung Osten, muss Ivana sofort nach draußen, um die Schranke herabzulassen. Kommt er hingegen aus Richtung Westen, so wie jetzt, dann bleiben noch 10 Minuten. 10 Minuten, die Ivana, wie den Großteil des Arbeitstages, mit dem Lösen von Kreuzworträtseln oder der Lektüre der tagesaktuellen Presse verbringt. Ganz allein ist sie dabei nicht, denn eine Bahnhofskatze leistet den Schrankenwärtern von Jim Gesellschaft. Eigentlich sei sie das Haustier des Nachbarn, doch sie käme jeden Tag hierher, so Ivana. Der Schrankenwärterposten ist augenscheinlich der einzige noch genutzte Raum des Bahnhofsgebäudes. Neben dem Schreibtisch mit dem Telefon und den Heften, in denen handschriftlich etwaige Vorkommnisse verzeichnet werden, findet sich dort auch ein Kohleofen, der den Raum angenehm aufheizt. In einer Ecke steht zudem ein Bett, aber warum das?
Odpolední od 11 do 20:00.
Die Spätschicht geht von 11 Uhr bis 20 Uhr und die Frühschicht von 3.40 Uhr bis 11 Uhr. Wenn man kein eigenes Auto hat, kommt man hier jedoch zum Dienstantritt mitten in der Nacht gar nicht hin.
Deshalb müssen die betroffenen Schrankenwärter schon am Tag vorher anreisen und im Bahnhof übernachten. Der frühe Dienstantritt sei aber unabdingbar, sagt Ivana.
Der erste Zug für Reisende fährt 4.31 Uhr in Radečín los. Vorher muss der Zug aber noch leer aus Upožene dorthin gebracht werden, weil er dort nicht über die Nacht bleibt. Die letzte Verbindung startet um 19.01 Uhr in Upožene und kommt 19.24 Uhr in Radečín an. Dann fährt der Zug zurück und um 20 Uhr beginnt die betriebliche Streckensperrung.
Außer wenn der letzte Zug verspätet sei, denn dann verlängere sich die Schicht natürlich, sagt Ivana. Der Kurzzeitwecker klingelt, der Zug aus Richtung Upožení ist nun noch ungefähr 5 Minuten entfernt. Ivana muss den gut beheizten Schrankenwärterposten verlassen und tritt vor das Bahnhofsgebäude. Unter einem Wellblechverschlag befindet sich dort die Kurbel, mit der die Schranken heruntergelassen werden können. Es sind 2 Bahnübergänge, deren Schranken Ivana von hier aus über einen unterirdisch verlegten Seilzug betätigen kann. Der eine Übergang befindet sich an einem Feldweg, der andere an einer wenig befahrenen Landstraße. Die Schranken als solche bestehen aus langen Holzpfählen, die streifenförmig mit roter und weißer Farbe angestrichen wurden. Zunächst muss Ivana die Kurbel mit einem Schlüssel entsichern, dann beginnt sie zu drehen, was, wie sie sagt, schon ein wenig Muskelkraft erfordere. Insgesamt 45 Mal muss die Schrankenwärterin drehen. Deshalb muss genauestens mitgezählt werden. Zur Sicherheit markiert aber auch ein kleiner roter Faden an der Kette, wann die maximale Anzahl an Umdrehungen erreicht ist. Die Anlage ist hier schon über 50 Jahre im Einsatz und Ivana betont deshalb,
die Eisenbahnsicherungstechniker, die hier die Wartung durchführen, sagen uns immer, dass wir flüssig drehen müssen. Denn gerade funktioniert alles, wie es soll. Wenn man aber zu abrupt drehen würde und dadurch etwa die zentrale Achse kaputt ginge, hätten wir ein Problem, denn Ersatzteile sind mittlerweile unfassbar schwer zu bekommen.
Fertig gedreht. Die Schranken sind unten, der Zug kann kommen. Jim ist ein Bedarfshalt. Die wenigen Reisenden, die hier ein- und aussteigen, kennt Ivana vom Sehen alle.
Wenn der Zug wieder losgefahren ist, muss ich noch nachschauen gehen, ob der Zug auch wirklich den letzten Übergang verlassen hat. Erst dann kann ich die Schranken wieder aufmachen.
Mal muss Ivana dafür erneut an der Kurbel drehen, nun in die andere Richtung. Dann schließt sie die Gerätschaft wieder ab und setzt sich zurück an den Schreibtisch im Posten zum Kreuzworträtsel und der Bahnhofskatze. Wie blickt die Schrankenwärterin darauf, dass ihre Berufsgruppe, wie vielleicht kaum eine andere in Tschechien, vom Aussterben bedroht ist?
jako se to zastavit nedá, ale je to nostalgie, no. Ta
trať je tady. Aufhalten kann man diese Entwicklung natürlich nicht. Für den Arbeitgeber hat diese Einrichtung aus finanzieller Sicht vermutlich wenig Sinn. Aber ich bin schon ein wenig nostalgisch. Wir befinden uns hier an einer Ausflugsstrecke und für die Reisenden finde ich diesen Trend sehr schade.
Cestující a takhle, tak je to taková nostalgie, tak je to zase škoda.
Ferdinand Hauser war das mit einem Bericht über die Arbeit einer Schrankenwärterin in der Gemeinde Žim. Sie hören Radio Prag International, die Sendungen des tschechischen Rundfunks für das Ausland. Seit Jahrhunderten lockt das Haiwasser in Karlsbad Persönlichkeiten aus aller Welt an. Kaiser Franz Josef und König Edward VII., Goethe und Schiller, Beethoven und Brahms waren dort zur Kur. Auf ihre Spuren begeben wir uns im heutigen Reiseland Tschechien mit Markéta Kachlíková.
Reiseland Tschechien.
Kurwälder gelten spätestens seit dem 18. Jahrhundert als wichtige gesellschaftliche Treffpunkte. Seit dieser Zeit kommt dort eine recht illustre Gesellschaft zusammen. Nicht anders ist das im Fall des berühmtesten Kurortes Tschechiens, Karlsbad.
Die Architektur in unserer Stadt prägt Historismus, also da immer vom Mittelalter. Waren hier viele internationale Kurgäste, vor allem Kaiser und Könige, sehr viele. Also mit den Aufenthalten von denen sind viele Geschichten erzählt.
Die Stadtführerin Jana Hradilková. Ihre Erzählung beginnt mit dem deutschen Dichter Johann Wolfgang von Goethe, der 1775 zum ersten Mal nach Karlsbad kam.
Johann Wolfgang Goethe verweilte in unserer Stadt 13 Mal. Aber das waren keine nur 3 Wochen. Er war hier sogar auch über 4 Monate lang und trank das Wasser gerne, machte sehr gerne Spaziergänge in Natur, er liebte Natur.
Viel erzählt wird über Goethes Spätliebe. 1821 lernte er in Marienbad die 17-jährige Ulrike von Levetzow kennen. Sie trafen später auch in Karlsbad zusammen.
2 Jahre später, sie war 19 und er war schon 74, wollte er sie heiraten und bat bei der Mutti von dem Mädchen um ihre Hand. Aber die Mutti hat sein Angebot nicht angenommen. Das war der Altersunterschied schon zu groß. Und dann plötzlich spürte er sich alt, verließ unseren Kurort. Es war 1823, gerade feierte er im August seinen Geburtstag in Locket, Elbogen. Da ist noch in dem Hotel zum Weißen Ross auf der Terrasse. Die gibt noch bis heute, wo er den Geburtstag gefeiert hat. Also kam er nie wieder, starb dann 9 Jahre später. Und die Ulrike, die hat nie geheiratet. Und sie stammte aus einem Schloss in Trebivlice, in Nordböhmen, nicht weit von Ústí nad Labem, Aussig. Und sie blieb ledig und starb mit 95 Jahren.
Auf Goethe stößt man an vielen Orten in Karlsbad und seiner Umgebung. Eine Büste im Kurpark, ein Goethe-Wanderweg und eine Goethe-Aussichtswarte erinnern an ihn, sowie mehrere Gedenktafeln an Häusern, in denen er während seiner Aufenthalte wohnte.
Gegenüber dem Hotel Atlantik sehen wir Pension zu 3 Mooren, wo 9-mal Johann Wolfgang Goethe verweilte. Dann ist da auch seine Äußerung auf Deutsch. Ich bin dieser Quelle eine ganz andere Existenz schuldig. Und Jahre, wann er in dem Haus gewohnt hat. 9-mal war er in diesem Haus zu 3 Morden. Auch über die Tier steht Anschrift auf Deutsch, durch diese Tiere schritt Goethe.
Der erste Aufenthalt von Goethe war im Haus zum Weißen Hasen. Der Hase ist auf der Fassade zu sehen. Und bei seinem letzten Aufenthalt 1823, bei dem er die Ablehnung von Ulrikes Mutter erhielt, nächtigte er in einem Haus, das heute Mozart heißt. Damit wird auf einen anderen berühmten Gast verwiesen.
Hier sind wir vor dem Hause Mozart. Wolfgang Amadeus Mozart hatte einen Sohn. Als er geboren wurde, hieß er Franz Xaver. Aber sein Vati, der Musikgenie, starb mit 36 Jahren. Er lebte den Sohn nicht viel Zeit. Und der Sohn erbte auch ein bisschen Musiktalent, aber leider nicht so viel wie der Vati. Er komponierte auch kleinere Stücke für Klavier und für Brassinstrumente, also für Brassmusik. Und bei der Kommunion, seine Mutti, Gattin von Wolfgang Amadeus Mozart, ließ den Namen von Franz Xaver auf Vatis Namen Wolfgang Amadeus ändern. Und der litt an Leberkrebs. Und er verweilte hier in Karlsbad. Vor seinem Tode, die Kur bezahlte für ihn eine reiche Gräfin und er starb hier. Der Krebs von Leber ist gefährlich und er ist hier begraben. Auf dem Grabstein steht Wolfgang Amadeus Mozart, aber es ist der Sohn, da der Vati hat ja ein unbekannten Grab in Wien.
Wolfgang Amadeus Mozart, Tonkünstler und Tonsetzer, steht auf dem Grabmal in Tschechien. Mozart wurde 1844 auf dem Friedhof von Ondřejov bestattet, auf dem die verstorbenen Kurortbesucher aus dem Ausland begraben sind. Im Jahr 1911 wurde der Friedhof in Mozartpark umbenannt. Auf Mozarts Grab liest man weiter:
Sohn des großen Mozart, dem Vater ähnlich an Gestalt und edlem Gemüte. Der Name des Vaters sei seine Grabschrift, sowie seine Verehrung des Erstern der Inhalt seines Lebens war.
Wir haben bereits von Goethe gesprochen, also sollten wir auch Friedrich Schiller erwähnen. Er besuchte Karlsbad nur einmal. Er kam 1791 zu einer einmonatigen Kur wegen seiner Asthmaerkrankung, begleitet von seiner Frau Lotte, seiner Schwägerin Caroline von Bollwitz und seinem Leibarzt Ferdinand Eicke aus Jena. Sie wohnten im heute nicht mehr existierenden Haus zum Weißen Schwan. Schiller begann dort die Arbeit an seiner Wallenstein-Trilogie. Auf dem Rückweg nach Jena machte er im nahen Cheb Halt, um das Zimmer, in dem Albrecht von Wallenstein ermordet wurde, zu besichtigen. Zur Erinnerung an Schillers Aufenthalt in Karlsbad wurde 1909 ein monumentales Denkmal im Jugendstil von Friedrich Oman im Kurpark enthüllt. Mit Jana Hradilková spazieren wir weiter auf den Spuren der Kurgäste in Karlsbad. Viele seien zu erwähnen, sagt sie, und nennt den Psychiater Sigmund Freud, der 7-mal dort zur Kur weilte, oder den Komponisten Johannes Brahms, der sich dort kurz vor seinem Tod aufhielt.
Diese Stadt inspirierte viele Künstler, Komponisten, Richard Wagner, Clara Schumann, Johann Sebastian Bach war hier 2-mal in seinem Leben, auch längere Zeit, und in unserer Stadt komponierte er Teil der Brandenburger Konzerte. Ludwig van Beethoven gab im Grand Hotel Pub ein Konzert, Benefizkonzert, und wollte den ganzen Betrag, was er von den Gästen gesammelt hat, der Stadt Baden bei Wien widmen. Da diese Stadt erlitt riesigen Brand und er wollte denen helfen. Er dachte, ja, in Karlsbad verweilen so reiche Aristokraten und Herrscher von ganz Europa, da sicher bekomme ich bedeutendere Summe. Leider, die Reichen waren immer geizig und er war sehr enttäuscht.
Mehrere Male besuchte auch der tschechische Komponist Antonín Dvořák die Stadt.
Unser berühmter Komponist Antonín Dvořák war hier 6 Mal, aber der hat hier nie Kur genommen, nie hat er die Quellen getrunken, aber er kam in diesen Kurort, da seine 2 Verleger, ein kam aus Berlin, ein aus Wien, machten die Kur und er spielte für sie seine neue Werke.
Aber nicht nur bei Dichtern und Komponisten war Karlsbad beliebt. Auch viele Monarchen kamen wiederholt zur Kur in die Stadt. Am Anfang des 18. Jahrhunderts war der russische Zar Peter der Große 2 Mal dort. Im 19. Jahrhundert kam unter anderem der österreichische Kaiser Franz Josef.
Franz Josef besuchte unsere Stadt 3 Mal in seinem Leben und machte hier auch Gespräche mit russischem Außenminister, sogar mit Bismarck. Also die Bäder galten immer sehr oft auch für Treffpunkt der Politiker, der Herrscher vom 19. Jahrhundert und dann während des 20. Jahrhunderts weiter.
Unsere Begleiterin erwähnt auch die Gattin von Franz Josef, die österreichische Kaiserin Elisabeth, genannt Sissi.
Wenn wir weiter zu der Melbourne-Kolonnade gehen, dann bei der Quelle Svoboda, Freiheit. Wenn hier Habsburg geherrscht haben, hieß die Quelle Franz Josef-Quelle. Und oberhalb der Quelle ist Villa Teresa, heißt es. Und in dieser Villa wohnte Sissi im Juni 1892 länger als 2 Wochen. Und damals gaben in der Stadt Plakate. Also die Kunden und auch die Bürger wurden gebeten, Sissi nicht zu stören. Niemand durfte sie ansprechen, sie verlangte absolute Ruhe. Sie verbrachte die ganzen Tage in dem Kurwald, von früh am Morgen bis abends. Und es ist bekannt, dass sie ganz wenig zum Essen nahm. Sie wollte immer ganz schlank sein und sie hat auch fast nichts getrunken. Und schon nach 2 Tagen baten ihre Leibwächter, die österreichischen Polizisten, um Austausch. Sie konnten ihr Tempo gar nicht halten und auch ihre Lebensweise war für sie zu anstrengend. Sie hat im Kurwald sehr gerne gebeten. Da war nicht weit vom Kurzentrum. Bis heute ist da Felsen mit heiligen Bildern, wo sie mehrere Tage immer verbrachte und hat gebeten.
Der britische König Edward VII. Liebte vor allem Marienbad, hinterließ aber auch in Karlsbad seine Spuren. Jana Hradilková erzählt eine Anekdote zu seinem Aufenthalt.
Edward VII., der vor allem Marienbad liebte, der verweilte da immer einen ganzen Monat. Und während der 4 Wochen in Marienbad besuchte er für 2, 3 Nächte immer unsere Stadt. Und einmal spazierte er im Kurwald und zerriss seine Hosen. Und er war Gastgeber eines Dieners im Grand Hotel Pub. Edward VII. War im Eile, da schaffte er nicht mehr zurück in sein Hotel. Dann kaufte er neue Hose in einem Geschäft in der Straße Alte Wiese, Stara Louka. heute meistens die Stoffhosen hängen. Und damals waren sie in Schichten in einem Regal. Und da waren so Falten, also Biegerfalten auf den Hosen. Und am Anfang des 20. Jahrhunderts, die Gentlemen, die Männer, haben nie Biegerfalten auf den Hosen. Und dann der Besitzer von dem Geschäft wollte die Hose biegen, aber der König war im Eile, genehmigte es ihm nicht, nahm die Hose, wie es war, und kam in den Saal, begrüßte seine eingeladenen Gäste. Die Gentlemen haben nichts gemerkt. Das ist normal, solche Sachen interessieren sie ja nicht. Aber die Gattinnen, schau, neue Mode. Und am nächsten Morgen, alle Gentlemen kamen zu der Trinkur in die Kolonnaden mit Biegerfalten auf den Hosen. Es ist keine Legende, es ist wahr. Es stand sogar in der Zeitung, da Edward der Siebte die Leute, die hohe Gesellschaft, nahm ihn als Arbiter der Eleganz für Gentlemanmode.
Prominente Gäste gab es auch in den kommunistischen Zeiten, setzt die Stadtführerin fort.
Während des kommunistischen Regimes haben wir hier staatliches Sanatorium, wo diese Minister oder verschiedene Vorsitzende der Regierungen aus den sozialistischen Ländern Kur genommen haben. Zum Beispiel die Gattin von Leonid Brezhnev, Frau Brezhnev, war sehr oft in Karlsbad zur Kur da. Sie war starke Diabetikerin und unsere Quellen helfen hervorragend den Diabetikern.
Sie selbst habe in ihrem Leben die Ehre gehabt, mehrere bedeutende Gäste durch die Stadt zu führen, schließt Jana Hradilkova ihre Erzählung ab.
Ich habe die Ehre gehabt, in meinem Leben mehrere bedeutende Gäste hier durch die Stadt zu führen. Zum Beispiel den norwegischen König Harald V. mit Königin Sonja kamen in unsere Stadt 1997 im März. Und die haben schon ein bisschen Gefühl für das Kurwesen. Da ihre Tochter studierte Physiotherapie und sie wollten das berühmte Bad Karlsbad sehen und besuchen. Und dann gaben wir dem König auch die Milbrunn-Quelle zur Probe. Und das war sehr interessant. Ich sprach mit dem König auf Englisch, da er studierte in Cambridge. Er konnte ganz fließend Englisch sprechen. Die Journalisten baten mich, Frau Hradilkova, fragen Sie Herrn König, wie ihm das Wasser schmeckt. Er nahm ein Schluckchen, war leise, nichts gesagt, keine Antwort. Zweites Schluckchen, wieder still. Dann habe ich zu mir gedacht, Herr König sucht diplomatische Antwort da. Das Wasser ist ein bisschen salzig, warm, aber stinkt nicht. Obwohl im Inhalt ein bisschen Schwefel schon gibt. Und nach drittem Schluck antwortete er, oh, it is not unpleasant. Es ist nicht unangenehm.
Margareta Kachlíková hat sie auf den Spuren der berühmten Persönlichkeiten in Karlsbad geführt. Und damit sind wir fast am Ende der Sendung angelangt. Besuchen Sie uns auch auf Facebook. Viel Gesundheit im neuen Jahr wünscht Ihnen Martina Steinbergová. Sie hören Radio Prag International, die Sendungen des tschechischen Rundfunks für das Ausland.